Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wie Menschen in Gruppen eingeteilt werden, in angeblich bessere und schlechtere Menschen. Welche Macht daraus entsteht und wie viel Gewalt. Davon erzählt der Roman Zeit der Geister am Beispiel des Sudan. Fatina Bass hat dieses Buch geschrieben, eine Autorin mit einer sudanesisch-amerikanischen Geschichte und mit einer deutschen Gegenwart. Sie lebt in Berlin. Gestern ist bei uns der Roman Zeit der Geister von Fatina Bass erschienen. Fatina Bass wurde 1981 im Sudan geboren, in der Hauptstadt Khartoum. Ihre Familie ist 1990 aus dem Sudan geflohen. Fatina Bass ist in den USA groß geworden und heute lebt und unterrichtet sie in Deutschland, in Berlin. Für ihre Short Stories wurde Fatina Bass mehrfach ausgezeichnet und Zeit der Geister ist jetzt ihr erster Roman. Der Roman erzählt von 5 Menschen in einer Stadt an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden des Landes. Es geht um die brutalen Konflikte im Sudan und um die Rolle des Westens in dem Land. Ich habe vor der Sendung mit Fatina Bass gesprochen und zuerst gefragt, wie lange sie denn das Buch, die Idee dazu, mit sich herumgetragen hat, bis das Buch im vergangenen Jahr in den USA erschienen ist.
I started working on it around 2015.
Also angefangen an dem Buch zu arbeiten habe ich ungefähr 2015, also schon so 6-7 Jahre lang habe ich daran gearbeitet, aber ich habe schon wirklich lange vorher darüber nachgedacht, einen Roman zu schreiben, eigentlich schon seit 2011, seit sich der Südsudan abgespalten hat, seit sich die Länder geteilt haben und dann im Hinblick eben auf die Entwicklung der Länder, auf die Geschichte danach.
In the aftermath of this secession that happened.
Das ist ja dann wirklich eine lange Zeit und was hat Sie da so lange beschäftigt, beziehungsweise gab es irgendwann so einen Clou oder einen Dreh, den Sie gefunden haben, wo Sie gedacht haben, auf die Weise kann ich diese Geschichte erzählen?
Yes, I knew that I wanted to write a story about a border town.
Ja, ich wusste, dass ich über eine Grenzstadt schreiben wollte. Also das war schon nach dem College, ungefähr mit Anfang, Mitte 20, habe ich für eine NGO im Sudan gearbeitet, in einer Grenzstadt, Abyei. Und das war wirklich eine interessante Erfahrung, bei der ich auch ein bisschen was gelernt habe über die Beziehung zwischen dem Süden und dem Norden und dann die Geschichte des Bürgerkriegs von Nord- und Südsudan. Ich bin ja in den USA aufgewachsen und ein bisschen war es auch so, als ob ich dieses Buch für mich selbst geschrieben habe, um mehr über das Land meiner Herkunft verstehen zu können.
You know, the novel for me was a way of telling myself a story about Sudan and making sense of my place of origin.
In dem Roman hat die Grenzstadt jetzt einen fiktiven Namen. Saraya heißt jetzt diese Grenzstadt, kleine Provinzstadt zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans eben. Und um zu verstehen, was dort passiert, muss man, glaube ich, mehr wissen über die beiden Bevölkerungsgruppen, die da aufeinanderprallen in dieser Stadt und in der Handlung Ihres Romans. Können Sie uns von den beiden Gruppen erzählen, bitte, was das für Gruppen sind?
Yes, so the novel is set in this fictitious town of Saraya on the border of North and South Sudan, and the region that inspired the novel and this town.
Ja, der Roman spielt in der fiktiven Stadt Saraya an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans, und das ist wirklich eine Region, wo sich diese verschiedenen Gebiete überschneiden, wo verschiedene Ethnien, verschiedene religiöse und kulturelle Gruppen zusammentreffen, also der Norden und der Süden, und das ist deshalb auch ein wichtiger Teil, weil dort die Frontlinie des Bürgerkriegs verlaufen ist. Dort findet man zum Beispiel nomadische Gruppen, die ihr Vieh in der Regenzeit dorthin bringen, aber auch Leute, die das ganze Jahr dort leben, Farmer, die dort Anbau betreiben. Und mich hat interessiert, wie diese Gruppen, diese Ethnien aufeinandertreffen, wie sie miteinander klarkommen oder eben nicht.
And so I was really interested in the way that all of these cultures and ethnicities and groups were meeting and conflicting and getting along or not in the area.
Und der Roman spielt im Jahr 2001, also etwa 10 Jahre, bevor der Südsudan dann zu einem eigenen Staat geworden ist. Und eine ihrer Hauptfiguren ist William, der stammt aus dem Süden. Er ist katholischer Nilote, gut ausgebildet, englischsprachig. Und der sucht jetzt in der Hauptstadt Khartoum im Norden einen Job in seinem Beruf als Buchhalter. Er kriegt aber keinen Job. Woran liegt das?
Yes, he's one of the main characters in the novel. He's South Sudanese, and like many South Sudanese, because of the civil war, he goes north to work.
Ja, William ist eine der Hauptfiguren des Romans. Er ist Südsudanese und wie so viele ist er während des Bürgerkriegs, während der Unruhen in den Norden gegangen, um dort Arbeit zu finden. Was er dort erlebt, ist eine heftige Diskriminierung, weil er eben Südsudanese ist. Und das war ja auch ein Grund für den Krieg, dass nämlich die Bürger des Südsudans als Bürger zweiter Klasse betrachtet wurden. Dass sie politisch oder wirtschaftlich nicht die gleichen Rechte hatten wie die Bewohner des Nordens, dass sie sogar als minderwertig betrachtet worden sind. Und das ist dann auch seine Erfahrung in Khartoum. Er kommt dahin mit hohen Erwartungen, er ist gut ausgebildet, aber er bekommt überhaupt keine Chance, weil er Südsudanese ist.
Because of his ethnicity and because of being a South Sudanese man.
Der zentrale Schauplatz Ihres Romans ist dann eine Niederlassung einer US-amerikanischen Hilfsorganisation, also einer NGO, in dieser fiktiven Stadt in Saraya. Ganz kleiner Stützpunkt ist das, 5 Leute leben dort. William ist dort der Dolmetscher oder eigentlich praktisch ist er der Manager dieser Niederlassung. Und er soll einen US-Amerikaner vor allem unterstützen. Alex heißt der, das ist ein Geograf, der eine neue Landkarte des Gebiets erstellen soll für seine NGO. Der sich aber für die Menschen vor Ort eigentlich nicht sehr interessiert, beziehungsweise der auch wenig bereit ist, sich darauf einzulassen, wie man dort lebt, wie man Vorgänge regelt, wie viel Zeit man zum Beispiel braucht, um bestimmte Dinge zu klären. Ja, oder wie würden Sie diesen Alex aus den USA beschreiben?
Through Alex, I was trying to explore the whole humanitarian aid world in Africa and the, let's say, humanitarian industrial complex in a way. So he's this American aid worker who comes to Saraya, to Sudan, very sure of himself and very sure that he knows how to interpret the place, how to understand it and how to order it through these maps.
Durch die Figur des Alex habe ich versucht, die Welt der Hilfsorganisation zu beschreiben, diesen humanistisch-industriellen Komplex, diese amerikanische Hilfsorganisation, für die er arbeitet, sorgt dafür, dass er ganz selbstsicher dort ankommt, dass er glaubt zu verstehen, wie alles funktioniert und dann die Welt dort durch seine Landkarte neu einordnen zu können oder überhaupt ordnen zu können. Und dann merkt man eben die Hindernisse, auf die er stößt, dass diese Landkarte, die er da anfertigt, tatsächlich so tief verwurzelt ist in einem westlichen System, das überhaupt nicht in der Lage ist, die Komplexität dieser Region wahrzunehmen oder darzustellen. Und durch diese Schwierigkeiten und sein Versagen letztlich wollte ich eben auch diese Begrenztheit der westlichen Hilfsindustrie zeigen. Die kann ja sehr nützlich sein, aber es gibt eben auch viele Fälle, wo sie sehr begrenzt funktioniert und sehr problematisch sein kann.
Very useful in some ways, but also very limited and very problematic in other ways.
Auf diese westliche Perspektive und die westlichen Hilfsorganisationen will ich unbedingt noch zurückkommen, aber lassen Sie uns mal noch auf Ihr Personal noch ein bisschen weiter schauen, denn es sind ja eigentlich 5 Hauptfiguren in Ihrem Roman, also William und Alex, die beiden, dann gibt es die Köchin Layla, in die ist William sehr verliebt, sie zum Glück auch in ihn, das trägt auch große Teile des Buches, dann gibt es eine weitere US-Amerikanerin, Dina, da kommt ihre Familie ursprünglich aus dem Sudan. Sie lebt auch als Filmemacherin, als Dokumentarfilmerin auf diesem Stützpunkt. Und dann gibt es Mustafa, einen 12-jährigen Jungen aus der Region. Bei diesem Fünfer-Ensemble, was hatten Sie da im Kopf, als Sie das entworfen haben? Was für Perspektiven wollten Sie damit in den Roman reinbringen?
I was really thinking about nation versus community, right? So it's 5 characters who come from very different cultural backgrounds, religious backgrounds, class backgrounds, national backgrounds.
Ja, ich wollte mit Ihnen über den Gegensatz von Nation zu Gemeinschaft, zu Community nachdenken. Und das sind ja diese 5 sehr verschiedenen Personen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, Religionen, Klassen, Nationen, die aber durch diese gemeinsame Erfahrung, dass sie auf diesem Gelände der NGO festsitzen, zu einer Art nicht biologischen Familie werden, zusammengeschweißt werden. Und ihre Gemeinschaft schafft es, die Schwierigkeiten zu überkommen der ethnischen und nationalen Identitäten, die sonst immer so dominant sind. Also ich wollte einfach das benutzen, um darüber nachzudenken, wie Gemeinschaft, Community über den Begriff der Nation und über Gegensätze wie muslimisch, katholisch und so weiter hinausgehen kann.
That again exceeds the nation or the boundaries of North and South Sudan, US, Sudan, Muslim, Catholic, etc.
Sie arbeiten in dem Roman öfter mit so einer Vorzeichentechnik, nenne ich es mal. Also was zum Beispiel dem William passiert, diese rassistische Diskriminierung in Khartoum bei der Jobsuche, das passiert in einem viel größeren und brutaleren Maßstab später noch einmal in dem Roman. Und es gibt ein anderes Vorzeichen für diesen mörderischen Konflikt im Sudan, den Bürgerkrieg. Eines Tages bringen drei Männer einen Toten in diese NGO-Niederlassung, und zwar einen verbrannten Körper. Und Sie beschreiben das sehr genau, wie dieser Körper aussieht und betrachtet wird, also schmerzhaft genau beim Lesen. Warum fanden Sie, dass man da so genau hinsehen sollte mit Ihrem Buch?
Yes, the burnt body was the first thing I wrote of the novel, and it was this image almost that came out of nowhere, but I felt it was very fundamental to the story.
Die verbrannte Leiche war das erste Element, das ich aufgeschrieben habe, und das ist dann tatsächlich sehr grundlegend für den ganzen Roman geworden. Jetzt rückblickend denke ich, dass ja, das Buch beginnt mit dieser verbrannten Leiche, und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich auf das Scheitern des Nationalstaates eingehen wollte, auf den sogenannten gescheiterten Staat Südsudan auch, dass die Leiche den gewissermaßen verkörpert, dieses Gescheiterte. Andererseits ist sie natürlich auch ein Symbol der Gewalt dieses Krieges. Also es gab ja massiven Tod und Zerstörung in den Kämpfen. Und wichtig daran war mir zu zeigen, dass diese Leiche eben so verbrannt war, dass man keinerlei Anzeichen mehr finden konnte für ihre Identität, für die ethnische Identität, für die religiöse Identität und auch nicht für das Geschlecht. Es blieb alles komplett unklar. Und damit stellt sich dann die Frage, wie identifizieren wir so einen Körper? Wozu gehört dieser Körper und welcher Gruppe kann man ihn zuordnen? Das sind einige Fragen, die dieses Bild stellt.
How do we know how someone belongs to this group or to that group? So that's some of the questions that the image is raising.
Ja, das führt dann auch dazu, dass man da nicht weiß, wo diese Leiche eigentlich beerdigt werden soll, auf dem muslimischen Friedhof oder auf dem katholischen Friedhof. Die Entscheidung ist dann, die Leiche genau auf der Grenze zwischen den beiden Friedhöfen zu beerdigen. Und dieser tote Körper nimmt schon vorweg, was dann an Grausamkeit passiert in Ihrem Roman, als der Konflikt offen ausbricht, als Milizen aus dem Norden die Einwohner in Dörfern aus dem Süden überfallen, die Einwohner vertreiben, aber sie zum Teil eben auch umbringen und ganze Familien in ihren Häusern verbrennen. Auch das schildern Sie in der Erzählung einer Geflüchteten aus einem solchen Dorf. Wie ging es Ihnen beim Beschreiben solcher Szenen?
They were very difficult to write and difficult to read the accounts, the eyewitness accounts, as the background research for the novel. And I knew, of course, about the atrocities that were committed during the North-South Civil War, particularly against South Sudanese civilians.
Das war wirklich sehr schwer zu schreiben, aber es war auch sehr schwer, die Erzählungen der Augenzeugen zu lesen, die Berichte über diese Taten. Ich wusste ja, dass es sich um schreckliche Ereignisse, einen schrecklichen Krieg gehandelt hat, aber wenn man dann wirklich direkt von diesen Grausamkeiten liest und von der Gewalt, die diese Menschen erfahren haben, ist das schon sehr hart. Aber ich dachte eben auch, dass es sehr wichtig ist, das zu dokumentieren und das auch im Roman erscheinen zu lassen. Es ist auch so, dass mir das als Autorin ein Bedürfnis war, weil im Sudan die Gewalt bis jetzt vor kurzem, zumindest jetzt ist ja wieder dieser große Krieg, der praktisch das ganze Land überzieht, dass dieser Krieg sich früher auf die Peripherie beschränkt hat, weit weg von der Hauptstadt. Und ich wollte damit die Gewalt ins Zentrum bringen. Ich wollte zeigen, dass die Gewalt geschehen ist, auch wenn es eben immer vorher diese marginalisierten Gruppen am Rande des Landes betroffen hat.
To marginalized populations in the peripheries of the country.
Weil Sie gerade diese Wahrnehmung innerhalb des Sudan selbst ansprechen. Wie gesagt, Ihr Buch ist im vergangenen Jahr erst erschienen, aber wissen Sie schon etwas, wie Ihr Roman im Sudan selbst, ob er dort gelesen wird und wie er dort wahrgenommen wird?
Yes, there are Sudanese readers who are reading the book, and the response has been very positive so far, which is...
Ja, es gibt sudanesische Leser, und ich muss sagen, die Reaktionen waren bisher sehr positiv. Das war für mich als Diaspora-Autorin natürlich auch sehr gut zu hören. Also man denkt aber insgesamt sehr viel über diesen Nord-Süd-Krieg nach, jetzt wo der Krieg das ganze Land überzieht. Und die Reaktionen haben das auch wiedergespiegelt, dass man eben sieht, der Krieg geht weiter, jetzt auch im Norden. Das ist jetzt Thema im Zentrum des Nordsudans, dass die nordsudanesische Gesellschaft sich damit befassen muss, wie der Krieg alles zerstört. Und im Süden geht es ebenfalls weiter. Also man kann sagen, der Bürgerkrieg geht eben weiter.
But also, you know, South Sudan is also going through conflicts and tensions and has also experienced the civil war. The civil war is, it continues.
Zeit der Geister, so heißt der erste Roman der sudanesisch-amerikanischen Autorin Fatin Abbas. Bei unserem Gespräch über das Buch habe ich sie nach einer möglichen Verbindung zwischen dem Buch und ihrem Vater gefragt. In dem Roman wird die Figur William von Milizen verhaftet, weil William angeblich Waffen geschmuggelt hat. Und Fatin Abbas beschreibt die Zustände in dem Gefängnis, in dem William dann eingesperrt ist, sehr, sehr plastisch. Der Vater von Fatin Abbas saß selbst im Sudan im Gefängnis, weil er sich kritisch über die politische Führung dort geäußert hatte. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie bei ihrer Beschreibung des Gefängnisses auch auf die Erzählungen ihres Vaters zurückgegriffen hat.
I definitely had, yes, the experience of my father's time in prison when I was writing, because some of the most vivid memories of my childhood right before we left Sudan was going to visit my father in prison in Khartoum, and I was about 7 years old at the time.
Ja, diese Erfahrung meines Vaters im Gefängnis, das gehört zu den wirklich klarsten, lebendigsten Erinnerungen, die ich an meine Zeit im Sudan habe. Diese Gefängnisbesuche bei ihm als Familie, das hat mich wirklich sehr berührt. Da gab es gefolterte Gefangene, Menschen, die alle möglichen Grausamkeiten erlebt haben. Und ich war 7 und wirklich sehr schockiert davon. Und ich denke, dass diese Erfahrung meine eigene Geschichte und auch meine Identität sehr stark mitgeprägt haben. Und überhaupt den Lebensweg meiner Familie. Deswegen haben wir das Land verlassen. Also weil mein Vater sich eben regierungskritisch geäußert hatte und dann ins Gefängnis kam, mussten wir ins Exil gehen als Familie. Und ja, darauf habe ich direkt Bezug genommen. Ich denke schon, dass ich da meine eigenen Erinnerungen mitverarbeitet habe. Diese Erfahrung, die ich als Kind in Khartoum im Norden gemacht habe.
In my own life, we were in Khartoum in the north.
Ihr Roman erzählt ja am Beispiel des Sudan von Grenzen, die zwischen Menschen gezogen werden, von Benachteiligung zwischen Menschen, von Macht über andere Menschen, von der Gewalt, die daraus entsteht. Und es erzählt eben auch, da waren wir vorhin schon mal kurz, anhand dieser Figuren aus dem Westen. Mit diesen Figuren ist der Roman eigentlich auch Teil eines Diskurses zwischen dem globalen Süden und dem Westen, oder?
Yes, I would say so. I think, you know, that's why you have these characters like Alex and Dina, who's like me, she's a diasporic Sudanese American.
Ich würde sagen, ja, deshalb habe ich auch die Charaktere Alex und Dina mit dabei. Dina, die ja wie ich eine diasporische Amerikanerin ist und denke tatsächlich viel über den Nord-Süd-Konflikt nach und stehe ja selbst irgendwie dazwischen. Also es ist schon eine wichtige Frage, wie man über den globalen Süden schreiben kann und ihm gleichzeitig gerecht werden kann. Deswegen tauchen auch Alex und Dinas Perspektiven auf, Dina, die ja dort als Filmemacherin hingeht und da sozusagen drauf schaut. Also diese Fragen sind mir immer sehr präsent.
These questions are very much at the forefront of my mind, yes.
Und dieser Diskurs zwischen eben dem globalen Süden und dem Westen oder dem Norden, um es mal so grob zu sagen, der ist ja im Moment besonders schwierig gerade wieder, gerade auch in Deutschland und besonders nochmal, was den Blick auf Israel und aktuell Gaza angeht. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr hier in Berlin?
Ja, Berlin has been a really inspiring and very vibrant place to be for me as a writer from the global south.
Berlin war bisher eigentlich immer ein sehr inspirierender und lebendiger Ort für mich. Das hat sich in den letzten Monaten seit den Ereignissen des 7. Oktober und dann danach den Angriffen auf Gaza sehr verändert. Also ich fühle mich durchaus sehr betroffen, mitgenommen von diesen ganzen Ereignissen, die man hierzulande mitbekommt, von den ganzen Absagen von Kulturereignissen, wenn Menschen gecancelt werden, weil sie Meinungen haben, die nicht ins Bild passen, wenn Leute sich nicht trauen zu sprechen oder ruhig gestellt werden. Das ist Adanya Shibli auf der Frankfurter Buchmesse, ist nur ein Beispiel, auch wenn es da vielleicht eine Entschuldigung gegeben hat, oder das Thema Mascha Gessen und so weiter. Es gibt so viel, was da zusammenkommt. Und als Autoren des globalen Südens ist dieses Schrumpfen des Raums für politisch Andersdenkende für mich wirklich ein besorgniserregendes Thema.
All innocent lives are valuable, right? That it really is important that if we are, you know, outraged over the killing of Israeli civilians as we should be.
Ich denke einfach, dass alle unschuldigen Leben wertvoll sein sollten. Und wenn man hier so eine selektive Wahrnehmung hat, dass man sich einerseits zu Recht über die toten israelischen Zivilisten aufregt, aber die palästinensischen Zivilisten nicht das gleiche Gewicht bekommen und man sich über die doch eigentlich genauso ereifern müsste, dann ist das sehr schwer mit klarzukommen. Und in Deutschland scheint es immer noch schwierig zu sein, darüber klar zu sprechen, auch wenn es jetzt inzwischen ein paar mehr Diskussionen gibt und Proteste und so weiter. Aber als Autorin des globalen Südens nehme ich das wirklich mit Sorge wahr. Uns Menschen aus dem Süden macht es sehr betroffen, was gerade in Gaza passiert.
Topic for me, and it's on the mind of a lot of, I think, writers and artists and cultural workers from the global south who are very troubled by what's happening in Gaza.
Ja, um das noch besser zu verstehen, also es treffen ja einfach verschiedene historische Erfahrungen aufeinander. Ihre Erfahrung, die Sie mitbringen, die deutsche Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Massenmord an Juden und Jüdinnen, treffen hier aufeinander. Und die Fälle, die Sie ansprechen, Mascha Gessen und Adania Schibli, da gab es sehr heftige Diskussionen hier in unserem Land, pro und contra jeweils. Mascha Gessen wurde dann ausgezeichnet nach der Diskussion um ihre Auszeichnung. Die Auszeichnung von Adania Schibli soll nachgeholt werden. Soweit ich weiß, wird gerade ein Termin gesucht. Also es sind heftige Debatten. Aber es kann ja ausgesprochen werden, was auf beiden Seiten an Anliegen da ist. Oder nehmen Sie das anders wahr?
I would say, yes, absolutely. And Germany has a very particular history. And it's very important, obviously, to take that into account in terms of the Holocaust and that very dark history.
Natürlich hat Deutschland eine bestimmte Geschichte, die man immer mit bedenken muss mit dem Holocaust. Und es geht ja auch nicht darum, diese Geschichte kleinzureden oder hintanzustellen, sondern darum, das Leiden der Menschen in Gaza eben nicht zu verschleiern, nicht dahinter verschwinden zu lassen. Es ist ja etwas, was jetzt geschieht. Es muss ja nicht entweder das eine oder das andere sein. Mir scheint es durchaus so, als sei die Debatte häufig in diese Richtung geframed. Also als ob man das so darstellt, als ob man entweder nur für die Anliegen der Palästinenser eintreten kann oder für die Seite Israels. Und ich denke, das ist überhaupt nicht der Fall. Es muss doch darum gehen, dass alle geschützt werden, alle Leben zählen. Und das ist auch etwas, was man gerade aus der deutschen Geschichte lernen sollte, dass es um den Schutz allen Lebens geht.
And I think the debate is happening, yes, but it seems to me that both in the case of, for instance, Adania Schibli and Mascha Gessen.
Und eine Debatte, die gibt es ja, aber oft eben erst nachdem Proteste stattgefunden haben, nachdem es Aufregung gab, nachdem es auch internationale Aufmerksamkeit gab. Dann sagt man, okay, lenkt ein bisschen ein und kommt dann doch noch dazu, dass man auch andere Stimmen hört. Aber ich denke, öffentliche Räume sind so wichtig und so nötig und wir befinden uns ja auch international in beängstigenden Zeit. Denken wir nur an Donald Trump, der vielleicht 2024 jetzt wieder an die Macht kommen kann. Oder Deutschland mit diesem Rechtsruck der AfD. Ich denke, wir müssen über all diese Themen reden und alle Stimmen zulassen. Es ist so, dass selbst ich als Autorin des globalen Südens, die ich hier bin, dass selbst ich denke, was ich hier in Deutschland noch sagen kann und was nicht, ohne dass es schadet. Und worum es mir eigentlich geht, ist doch nur, dass alle Gerechtigkeit erfahren.
I'm somebody who really, you know, I do what I care about is justice really for everyone.
Dann danke ich Ihnen auch für diese Auskünfte und für Ihr Buch, Ihren Roman Zeit der Geister von Fatina Bass. Der ist gestern erschienen in der Übersetzung von Bernhard Robben. Im Rowohlt Berlin Verlag ist das Buch rausgekommen mit 368 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Thank you very much for joining us.
Thank you.
Thank you so much.
Und vielen Dank an Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Die große philosophische Frage, Haben oder Sein, soll heute abschließend geklärt werden. Wir schalten direkt in die Frankfurter Paulskirche zur Abstimmung. Haben oder Sein?
Haben. haben. Mannheim, den 13. November 1777. Bootshimmel, tausend Sakristei, Teufel, Hexen, Truden, Kreuzbataillon und kein End. Bootselement, Luft, Wasser, Erd und Feuer. Europa, Asia, Afrika und Amerika. Jesuiter, Augustiner, Benediktiner, Kapuziner, Mennoniten, Franziskaner, Dominikaner, Kartäuser. Wolfgang Amadé Mozart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schriftstellerin Han Kang kommt aus Südkorea und sie ist gleich mit ihrem ersten Roman weltweit bekannt geworden, mit dem Roman Die Vegetarierin. Für die englische Übersetzung hat Han Kang 2016 den Man Booker Preis bekommen, also diesen hoch angesehenen Preis. Das Buch wurde verfilmt, der Name Han Kang war da auf der literarischen Landkarte. Der Aufbau Verlag hat inzwischen mehrere Romane von Han Kang in deutscher Übersetzung herausgebracht und heute erscheint ein weiterer Roman von ihr bei uns. Griechischstunden heißt der. Und den hat die Kritikerin Sigrid Brinkmann für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Han Kang schreibt ja eine wunderbare Prosa. Also ich kenne zwei Bücher von ihr und da ist das eine ganz stille Prosa, ganz klar, ganz aufmerksam für die flüchtigen Erscheinungen des Lebens. Ist das jetzt auch bei dem Buch hoffentlich wieder so?
Ja, das ist es. Also sie geht ja wirklich kein Sujet frontal an, sondern nähert sich sozusagen immer von den Rändern. Es gibt auch hier wunderbar hingetupfte Bilder, aber eben auch eine Geschichte und verschlungene Erzählstränge. Sie schildert eine sich langsam entwickelnde, zaghafte, ungewöhnliche Liebe zweier Menschen, die sehr eingeschränkt sind in ihrem Vermögen, die Welt wahrzunehmen bzw. sich mitzuteilen. Aber bevor sie deren Lebensgeschichte erzählt, stehen wir erst einmal am Grab des argentinischen Dichters Jorge Luis Borges in der Schweiz. In seinem Grabstein wurde auf seinen Wunsch ein Satz eingraviert, blank, lag das Schwert zwischen uns. Das ist ein Zitat aus der isländischen Völsungasaga, die Borges interpretiert hat. Und dieses Zitat bezieht sich auf die erste und letzte Nacht zweier Liebende, die am Morgen auseinandergehen und die die letzte Nacht miteinander verbringen. Und Han Kang nutzt dieses Bild, um über den scharfen Schnitt, also das Schwert, den scharfen Schnitt nachzudenken, den ihre Liebenden aushalten müssen. Der Mann erblindet langsam und wird irgendwann gezwungen sein, aus der Vorstellung oder mit inneren Bildern zu leben. Und sie ist plötzlich verstummt und hört nur noch Wörter in ihrem Kopf.
Also, und ja, aber bei aller Verehrung für Han Kang, das klingt schon ziemlich konzeptionell, zwei Menschen, die so stark eingeschränkt sind oder konstruiert.
Das ist gewollt, das finde ich auch, diese Verbindung wirkt gewollt, aber beim Lesen vergisst man das ganz schnell, dass das irgendwie auch konstruiert ist, weil die Autorin wirklich eine sehr feine Weise hat, uns mit den Ängsten und der Weltwahrnehmung von zwei doch einsamen Menschen vertraut zu machen. Die beiden sind verletzlich. Die Frau, ihr waren als Kind schon die Worte abhanden gekommen, für längere Zeit. So in kleinen Miniaturszenen entwirft Han Kang dann das Profil eines hochempfindlichen Mädchens, das die Schönheit und die Hässlichkeit, die Aufrichtigkeit, die Lügen der Sprache geradezu körperlich wahrnimmt. Ein falsch gesprochener, falsch klingender Satz, der tut ihr weh. Und natürlich ist sie komplett überfordert damit. Dann sehen wir den Mann, der als Jugendlicher nach Deutschland kommt, also die Sprache wechseln muss und eine fremde Kultur kommt und als er als Erwachsener dann begreift, was sein Schicksal ist, nämlich zu erblinden, da zieht es ihn doch zurück in sein Geburtsland Südkorea und die Geschichte spielt in Südkorea, weil er glaubt, dass er sich dort weniger fremd fühlt in seiner Bedürftigkeit, dass er weniger auffällt und all das wirkt dann überhaupt nicht mehr bemüht oder irgendwie ausgedacht.
Also wir haben diese Frau, die ein sehr besonderes Verhältnis zur Sprache hat. Argentinien haben sie schon ins Spiel gebracht, eine Sagenwelt, Deutschland, Korea. Ja. Und jetzt gibt es auch noch griechische Stunden im Titel. Was hat es denn mit denen noch auf sich?
Ja, dass die altgriechische Sprache, nicht nur griechisch, sondern es geht um Altgriechisch, ist schon was Besonderes. Also der erblindende Mann lehrt Altgriechisch in seiner Klasse. Für Erwachsene sitzt die stumme Frau und beide spüren, ja, die Not des anderen. Und sie kommen sich irgendwie langsam näher über eine Sprache, die ja kaum noch gesprochen wird, die sehr komplizierte Regeln hat, sehr präzise ist, über kurze Sätze funktioniert. Es braucht kein Subjekt. Auch die Reihenfolge der Wörter ist unwichtig. Und das ist wiederum interessant. Eigentlich ideal natürlich für eine Frau, die nicht mehr sprechen kann und die sich danach sehnt, wieder Wörter zu formen, dass etwas aus ihrem Mund kommt, wenn sie kurze Sätze sprechen können sollte. Und Han Kang ist nun mal Lyrikerin. Das heißt, sie interessiert sich ja sowieso zwangsläufig für die Verknappung, für die Verdichtung von Sprache. Und von daher macht das, finde ich, Sinn, sich darauf zu konzentrieren. Sehr schön finde ich auch, dass Han Kang uns so ganz beiläufig mit Platons Menschenbild noch konfrontiert, mit seiner Abwertung der Körperlichkeit zugunsten der Geistigkeit. Für Platon musste alles erklärbar sein. Schönheit an sich hat so keinen Wert und das widerstrebt der Autorin, die sehr, sehr sinnlich erzählt und der das Leben viele Rätsel aufgibt.
Ich habe gerade mal sicherheitshalber auf die Seitenanzahl geguckt, 204 Seiten, was ich erstaunlich finde bei all den Themen, die Sie jetzt schon angeschlagen haben, die in dem Buch vorkamen. Aber das Hauptthema ja offenbar diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Nach allem, was ich bisher gehört habe, vermute ich eher eine schwere und tragische Liebesgeschichte?
Nein, die ist nicht tragisch, sondern eigentlich endet die optimistisch, finde ich. Aber es ist ein melancholisches Buch. Das, finde ich, haben Sie ja wahrscheinlich mit der Schwere und der Tragik dann wirklich gut assoziiert. Es sind zwei Menschen, die sehr langsam Zugang zu Gefühlen finden, die sie sehr lange in sich verborgen oder für sich verborgen gehalten haben und die zusammen eine ganz eigene Sprache entwickeln müssen aufgrund ihrer Einschränkung. Sie malt ihm zum Beispiel Buchstaben beziehungsweise Wörter auf die Haut und er ertastet ihren Körper, sucht nach den zartesten Stellen mit seinem Gesicht und das ist wunderbar.
Der Roman Griechische Stunden von Han Kang, aus dem Südkoreanischen übersetzt von Ki Hyang Lim. Erschienen ist das Buch, oder es erscheint heute im Aufbau Verlag mit, wie gesagt, 204 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Und jetzt haben wir hier eine Buchhändlerin am Telefon, Venice Trommer von der Buchhandlung Interkontinental in Berlin. Guten Tag, Frau Trommer.
Schönen guten Tag.
Wie schön, dass wir Sie heute bei uns haben. Auch weil Ihre Buchhandlung viele Bücher aus Afrika führt und weil wir heute hier im Deutschlandfunk Kultur schon mit Fatina Bass gesprochen haben, die im Sudan geboren wurde. Und Sie veranstalten ja mit Ihrer Buchhandlung Interkontinental im Sommer das African Book Festival, in diesem Jahr Ende Juni. Sind Sie eigentlich jetzt schon am Vorbereiten? Ein paar Monate sind es ja noch bis dahin.
Richtig, es sind noch ein paar Monate, aber die Vorbereitungen laufen natürlich auf Hochtouren. Ah. Das Programm ist auch schon so mehr oder weniger fertig. Genau, und wir planen dann Anfang April den Ticketverkauf zu starten.
Sehr gut, dann halten wir da alle die Augen offen dafür. 28. bis 30. Juni, das African Book Festival in Berlin. Und Sie haben jetzt drei Empfehlungen für uns. Und bei einem Buch weiß ich zufällig, dass auch die Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremga das sehr empfiehlt als eines ihrer absoluten Lieblingsbücher, nämlich Haus aus Stein von Nobuyo Rosa Chuma. Warum empfehlen Sie das jetzt?
Genau, wo Sie Tsitsi Dangaremba gerade ansprechen, die hat 2019 auch das African Book Festival kuratiert und Nobuyo Rosa Chuma eingeladen.
Ah ja.
Da hatte ich im Rahmen der Vorbereitungen das Buch gelesen und war völlig hin und weg. Der Protagonist und Ich-Erzähler des Buches, Samani, will nichts mehr als Teil der Familie werden, bei der er zur Untermiete wohnt. Und er nutzt jede Gelegenheit, sie zu manipulieren und sich bei ihnen einzuschmeicheln, um dieses Ziel zu erreichen. Und er ist ein sehr unzuverlässiger, düsterer Erzähler. Und als Lesende hat man so eine sehr zwiespältige Beziehung zu ihm. Und anhand dieser Figurenkonstellation arbeitet Chuma das Trauma des Genozids, des Gukurahundi-Genozids in Simbabwe auf, das kurz nach der Unabhängigkeit von der Regierung Mugabes an den Ndebele verübt wurde. Und trotz der doch auch expliziten Gewaltdarstellungen und der schweren Thematik ist es ein sehr sprachlich wirklich wunderschöner Roman und ist auch meisterhaft konstruiert.
Haus aus Stein von Nwuyo Rosa Tschuma. Und Ihre zweite Empfehlung, das ist nun ein Buch von einer Schriftstellerin aus Frankfurt am Main, von Yande Sek. Und in ihrem Buch Weiße Wolken, da geht es aber auch um das Schwarzsein in Deutschland, oder?
Genau, da sind die Protagonistinnen zwei Schwestern, die recht unterschiedlich sind, beziehungsweise sich recht unterschiedlich in unserer Gesellschaft verorten. Dieo, die Ältere, ist Frau, Ehefrau und Mutter, also auch berufstätig, aber versucht mit den unerfüllbaren Ansprüchen, die an sie eben als Frau und Mutter in unserer Gesellschaft gestellt werden, klarzukommen und denen irgendwie gerecht zu werden, scheitert daran aber auch immer wieder. Und ihre jüngere Schwester Sazie definiert sich vor allem über ihr Schwarzsein und arbeitet sich an rassistischen Strukturen ab und kritisiert aber auch immer wieder das aus ihrer Perspektive angepasste Leben ihrer älteren Schwester. Das Spannende ist dann auch, dass die beiden nach dem Tod des Vaters eigentlich auch wieder näher zueinander finden. Der Roman wirft ein ganz wundervolles Licht auf große Themen unserer Zeit, Rassismus, Sexismus und das aber auch mit viel Witz und beleuchtet auch die Identitäten und Lebensrealitäten von schwarzen Menschen in Deutschland.
Weiße Wolken von Yande Sek im Kiepenheuer und Witsch Verlag ist dieses Buch erschienen. Und Ihre dritte Empfehlung für uns, da habe ich erstmal gestaunt, das ist das Buch Ich bin meine eigene Frau von Charlotte von Mahlsdorf. Das Buch ist 1992 zum ersten Mal erschienen. Warum möchten Sie das jetzt sozusagen wieder empfehlen?
Weil es jetzt eine Neuauflage gibt, die erscheint im Jaron Verlag. Das Buch war längere Zeit vergriffen und ist jetzt aber wieder verfügbar. Ich komme tatsächlich aus der Gegend, also Biesdorf neben Mahlsdorf, von daher ist es für mich ein spannendes Stück Lokalgeschichte.
Um das kurz zu erklären für unsere bundesweiten Hörer, das ist im Osten von Berlin diese Gegend, ne?
Genau. Und es ist die bewegende Autobiografie von Charlotte von Mahlsdorf, einer Transfrau, die 1928 in Berlin geboren wurde und im Nationalsozialismus aufwuchs, mit einem sehr tyrannischen Vater auch, die später in der DDR eben sich auch immer wieder behaupten musste gegen eine Gesellschaft, in der für sie als Transfrau eben nicht wirklich Platz war. Und 1997 letztlich auch nach Schweden auswanderte, weil sie sich mit Angriffen von Neonazis konfrontiert sah. Und sie blieb aber vor allem immer eins, Aktivistin für geschlechtliche Vielfalt und queere Liebe und ließ sich eigentlich nie unterkriegen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr bewegendes Buch und auch das tatsächlich mit viel Witz geschrieben und eine ganz wunderbare Lektüre.
Neu erschienen jetzt im Jaron Verlag. Ich bin meine eigene Frau von Charlotte von Mahlsdorf. Empfohlen von Venice Troma von der Buchhandlung Interkontinental in Berlin. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung.